Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Schönen guten Abend. Grauer Himmel über Washington, aber für die Welt ein großer Lichtblick. 10 Minuten früher als angekündigt, um 17.50 Uhr deutscher Zeit, kurz vor 12 Uhr mittags in Washington, wurde Joe Biden heute als neuer Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt.
Please raise your right hand and repeat after me. Ich,
Joseph Robinette Biden Jr., gelobe feierlich, dass ich die Verfassung der Vereinigten Staaten gegen alle Feinde im In- und Ausland unterstützen und verteidigen werde, das Amt des Präsidenten in diesem Geiste führen, dass ich wahren Glauben und Treue dazu tragen werde, so wahr mir Gott helfe.
Wir wollen die Zeremonie der Inauguration von Joe Biden gleich im Gespräch beleuchten mit der Medienwissenschaftlerin Marion Müller und dem Theatermacher Falk Richter. Die Jahre unter Donald Trump waren für KünstlerInnen und Kulturschaffende Dürrejahre. Darüber haben wir gestern Abend hier in Fazit berichtet. Joe Biden und Kamala Harris setzten bewusst auf kulturelle Vielfalt und wollten das gleich heute deutlich machen. Sie haben Lady Gaga engagiert für nichts Geringeres als die Nationalhymne. Und damit eröffnen wir unser heutiges Fazit. Lady Gaga sang die amerikanische Nationalhymne bei der heutigen Vereidigung des 64. US-Präsidenten Joe Biden und seiner Stellvertreterin Kamala Harris. Diese Zeitenwende ist heute Abend sozusagen unsere große Premierenkritik. Zugeschaltet ist die Professorin für Medienwissenschaften und Politologin Marion Müller. Sie ist in Washington geboren, lehrt an der Universität Trier und hat sich unter anderem intensiv mit den politischen Bildstrategien im letzten US-Präsidenten Wahlkampf befasst. Ebenfalls zugeschaltet ist der Theatermacher Falk Richter. Seine Uraufführung von Elfriede Jelineks Am Königsweg war sowas wie das Stück zum Leiden unter Donald Trump. Gerade ist es nochmal zu sehen im Stream des Hamburger Schauspielhauses bis Donnerstagabend. Falk Richter, Marion Müller, guten Abend an Sie beide.
Guten Abend. Ja, schöne Grüße.
Lassen Sie uns, Falk Richter, kurz bei Lady Gaga bleiben und übers Kostüm reden. Die hat ja ganz schön viel Stoff über die Treppen des Kapitols geschleppt. Wie wirkte diese Nationalhymne?
Na, erstmal fand ich das eine unglaubliche Geste, Lady Gaga einzuladen. Lady Gaga ist die Ikone der schwul-lesbischen Trans-Community, also der LGBT-Community. Und er sagt damit auch, ich lade auch die Queer-Community ein und ich lade diesen Superstar Lady Gaga ein. Und selber natürlich, wie sie angezogen war, war so eine Mischung eigentlich aus etwas Staatstragendem und so ein bisschen Konservativem, aber auch der wilde Lady Gaga-Style.
Einheit durch Vielfalt, dieser Gedanke, der zog sich ja durch die gesamte heutige Zeremonie und er steht eben auch für Lady Gaga und das Signal an die LGBTQ-Community. Sie haben das gesagt. Diese Zeremonie ist ein festes Ritual, folgt eigentlich klaren Regeln. Bevor wir ins Detail gehen, Frau Müller, wie hat die heutige Zeremonie insgesamt auf Sie gewirkt?
Ich würde sagen, das ist eine der würdevollsten Zeremonien, aber auch eine der gelungensten, die ich also miterleben durfte. Und das ist eben besonders erstaunlich, weil der Druck enorm war auf das Gelingen dieser Zeremonie, weil das ist so ähnlich wie im Theater auch. Also wenn die Premiere versagt, dann ist das ein sehr, sehr schlechtes Omen für die restliche Amtszeit von Biden. Und ich würde sagen, das ist sehr gut gelungen.
Die Historikerin Barbara Stolberg-Rillinger hat die Inauguration heute hier im Deutschlandfunk Kultur als ein heilendes Ritual bezeichnet, eines, das die Wiederkehr von Ordnung signalisiert. Und darum hat sich Joe Biden wirklich entschieden bemüht. Auf mich wirkte seine Rede sehr um Versöhnung bemüht, sehr leise, unaufgeregt, besonnen. Immer wieder hat er versucht, die Trump-Wähler direkt einzubinden.
Glauben, Überzeugung, Vernunft zeigen uns den Weg zur Einheit. Wir können uns sehen nicht als Gegner, sondern als Nachbarn. Wir können uns mit Würde und Achtung behandeln. Wir können unsere Kräfte miteinander verbinden, Temperatur herunterfahren und in Klugheit handeln. Denn sonst gibt es Ohne Einheit nur Bitterkeit, keinen Fortschritt, nur Hass, nur Zorn, keine Nation, nur einen Staat im Chaos. Dies ist unser historischer Augenblick.
So Joe Biden in seiner heutigen Antrittsrede. Frau Müller, würden Sie denn auch sagen, dass es eine historische Rede war?
Historisch ist es vor allem durch den Kontext, weniger jetzt durch den Inhalt. Der Kontext ist enorm, die Erwartung an diese Rede, die Antrittsrede, in der in der Regel Präsidenten ihr gesamtes Programm für ihre Amtszeit skizzieren. Die war sehr, sehr hoch. Aber historisch sind vor allem die Details am Rande der Rede. Die Inhalte sind wichtig und bedeutend und sind relevant durch ihre Wiederholung, durch die Erfüllung von etwas und das Versprechen der Wiederherstellung eines Zustandes, der als uramerikanisch gilt, nämlich die Zusammenführung und die Zusammenarbeit aller Regierungsgewalten, also der Exekutive, Legislative und der Judikative, die alle präsent sind. Und dass dieses Ritual trotz der Obstruktion von dem ehemaligen Präsidenten reibungslos funktioniert hat, das ist der eigentliche Erfolg und das ist das historische Moment.
Was waren, Falk Richter, für Sie Schlüsselmomente dieser Rede?
Er hat sich ganz klar gegen Spaltung, Hass und Rassismus ausgesprochen und hat sich sozusagen als eine Art Heiler jetzt nach Trump inszeniert oder gezeigt. Und das war wichtig. Er hat auch Punkte genannt, dass er jetzt kämpfen will gegen die Klimakrise, dass wir wichtige Themen haben wie Covid-19, die von Trump total vernachlässigt wurden, dass er Rassismus bekämpfen will und dass er vor allem Teilhabe für Nicht-Weiße und auch Nicht-Heterosexuelle garantieren will. Und das hat er auch gezeigt in seinem Programm. Also da war erst Lady Gaga, die sozusagen die LGBT-Community vertritt, dann Jennifer Lopez für die Latinx-Community, dann auch Garth Brooks, der so ein bisschen der Country-Sänger, auch der konservativen Amerikaner ist, dann die schwarze Lyrikerin Amanda Gorman und dann noch ein schwarzer Prediger. Also er hat sozusagen wirklich sich bemüht, sehr inklusiv zu wirken und das auch zu zeigen, dass er der Präsident ist, der eben alle Teile Amerikas zusammenbringen will und nicht Hetze, Hass, Spaltung, Rassismus, White Supremacy als Politik fahren will, wie Donald Trump das jahrelang gemacht hat.
Und mit ganz wenigen Worten und einem netten Blick auf Kamala Harris hat er gesagt, sagt mir nicht, es ändert sich nichts. Da musste gar nicht viel mehr drum herum gesagt werden.
Das stimmt, also ich fand das wirklich auch ergreifend. Ich muss sagen, ich fand mehrere Momente bei dieser Inauguration sehr, sehr emotional und sehr ergreifend. Das war natürlich der Moment, wo Kamala Harris da stand und man gesehen hat, also es kann auch eine Woman of Color Vice President werden, es kann eine Frau jetzt Vice Presidentin werden. Und auch als die junge Dichterin da stand, eine ganz junge schwarze Frau, die sich auch selber als Skinny Black Woman vorgestellt hat, die einfach gesagt hat, jetzt können wir wieder träumen. Also wir müssen ja sagen, wir kommen aus einem Land, was wirklich durch Donald Trump sehr, sehr gespalten wurde. Das war ja Rassismus und das Aufeinanderhetzen unterschiedlicher Bevölkerungsschichten war seine Politik. Dadurch hat er seine Macht gesichert. Und jetzt erfahren auch Leute, die wirklich unter Trump gelitten haben und verfolgt wurden und benachteiligt wurden in seiner Amtszeit, wir gehören wieder dazu, wir sind wieder Teil der Gesellschaft, wir werden auch repräsentiert, wir nehmen auch Teil an der Macht.
Ja, wirklich sehr bewegend war diese junge afroamerikanische Lyrikerin Amanda Gorman, eine 22-jährige Harvard-Absolventin, die ihr Gedicht zur Inauguration mit einer wirklich beeindruckenden Intensität auch vorgetragen hat. The Hill We Climb, der Berg, den wir besteigen.
When day comes, we ask ourselves, where can we find light in this never-ending shade? The loss we carry, a sea we must wade. We've braved the belly of the beast. We've learned that quiet isn't always peace. In the norms and notions of what just is, isn't always just is.
Amanda Gormans lyrischer Aufruf zu Einigkeit und Versöhnung. Marianne Müller, dieses Gedicht knüpfte ja inhaltlich gut an Joe Bidens Rede, oder?
Also ich muss sagen, ich hatte eben auch diesen sehr emotionalen Moment, einmal bei Lady Gagas Interpretation und das andere Mal bei dem Gedicht. Also da habe ich wirklich geheult. Das war gar nicht anders auszudrücken. Und es hat sich eben auf einer künstlerischen, kulturellen Ebene das, was jetzt gesellschaftlich und politisch eingefordert wird von Biden, nochmal gespiegelt. Aber eben überhöht, würde ich formulieren, in diesem Gedicht. Und zwar seit dieser Praxis, Gedichte vorzutragen anlässlich der Inauguration, die gibt es seit 1961. Und was vielleicht nicht so bekannt ist, ist, dass Amanda Gorman, das ist überhaupt nicht aufgefallen, eigentlich eine Sprachbehinderung hat. Also auch das Stottern überwunden hat, wie das auch Joe Biden getan hat. Und daran sieht man, was für eine maximale Inklusion der neue amerikanische Präsident erzielen wollte. Also möglichst weit, möglichst viele Gruppen signalisieren, ich bin auch euer Präsident. Und wieder denke ich, das ist sehr gut gelungen.
Ich weiß nicht, wie es Ihnen ging. In meinem Hinterkopf flackerte zwischendurch immer noch mal so die Lautstärke, die Rhetorik, auch die Grimasse von Donald Trump auf und Joe Bidens Rede. Und diese ganze Inszenierung legte sich dann darüber, aber wie so eine warme, sehr dicke Decke. Ging Ihnen das auch so?
Ja, mir ging das auch so. Also zuerst einmal am Anfang sah man ja auch die vielen leeren Plätze aus zwei Gründen. Natürlich einmal, weil das Land in einer Pandemie steckt, wie die ganze Welt natürlich, aber 400.000 Amerikaner sind gestorben, weil Donald Trump auch kaum ernsthaft auf diese Pandemie reagiert hat und weil es so gefährlich war, dieser Inauguration beizuwohnen, beziehungsweise weil es zu gefährlich war, zu viele Leute einzuladen, weil Donald Trump einen rechtsextremen Mob mobilisiert hat, der auch angedroht hat, Terrorangriffe zu starten, Menschen vielleicht umzubringen, Anschläge zu verüben. Also man hat auch gesehen, das Land ist ja wirklich in einem katastrophalen Zustand oder ist in einer verwundeten Situation. Und tatsächlich hat Biden es geschafft, so als Heiler oder als Lichtbringer sich zu zeigen und auch Ruhe reinzubringen. Also er spricht viel ruhiger, entspannter. Er hetzt die Leute nicht auf. Er mobilisiert nicht die ganze Zeit die negativen Emotionen oder bringt die Leute dauernd in Wut und Rage, sodass sie irgendwie losschlagen wollen, sondern, und er betont immer wieder, zusammen. Wir müssen das zusammen machen.
Für meinen Geschmack war ein bisschen viel Glauben und Religion bei dieser Amtseinführung mit im Spiel.
Aber in der USA ganz normal, das gehört dazu. Ich bin in den USA auch zur Schule gegangen. Das kommt einem als Europäer manchmal unerträglich vor, oder mir kam es auch in Schulzeiten oft unerträglich vor, aber das gehört irgendwie mit dazu. Das
fing hier schon mit der Auswahl der richtigen Bibel an.
Ja, und das ist was ganz Spezielles. Also die Bibel wird eben, also George Washington wurde auch auf der Bibel und nicht auf der Verfassung vereidigt. Das ist ja das, was wir jetzt was uns immer erstaunt. Und eben diese Religiosität hätte ich angesprochen, wenn Sie es nicht angesprochen hätten, weil ich kenne das als Amerikanerin immer. Also die deutsche Hälfte von mir sagt immer, das ist mir jetzt also wirklich ein bisschen zu viel. Jetzt auch noch die Benediction, also die die Einsegnung, die Invocation, aber das ist ein durch und durch religiöses Zeremoniell und da sollte nicht vergessen werden, dass es gerade weil es so religiös durchdrungen ist, auch eine ganz hohe gesellschaftliche Bindungskraft hat. Das ist nicht nur so ein TV-Ritual, sondern das macht etwas mit den Menschen, die da teilhaben und die eben auch wirklich dann die Hand aufs Herz legen, wenn die Nationalhymne gesungen wird oder wenn der Flaggenschwur rezitiert wird.
Ich würde gerne noch da anfügen, dass ich in dem Gebet am Schluss, was ja besonders war, wenn man genau hinhört, hat er auch der Prediger alle eingeschlossen. Also er hat auch Menschen, Schwule und Lesben zum Beispiel, eingeschlossen. Also die hat er zwar benannt als Menschen, die eine eigene Wahl treffen über ihren Lebensstil. Aber das würde der Papst zum Beispiel nicht machen. Also es war auch hier ein Gebet, was sehr, sehr inklusiv war, was versucht hat, alle Teile der Gesellschaft mitzudenken, mit einzuschließen, niemanden auszuschließen, was ja oft sonst religiöse Praktiken machen, dass sie nur einen Teil der Gesellschaft den Segen aussprechen.
Und dieser Prediger war wohl ein früherer Freund des verstorbenen Sohnes von Joe Biden, der damit heute auch irgendwie dabei war.
Ja, also klar, Joe Biden ist, also ich meine, Joe Biden ist ja ein sehr Mann, der sich sehr religiös zeigt und auch sehr emotional und der auch immer wieder auf seinen verstorbenen Sohn natürlich zu sprechen kommt. Insofern war das insgesamt auch eine sehr persönliche und emotionale Veranstaltung und Rede. Wie gesagt, also mir ist vor allem an dem Gebet aufgefallen, dass es so unglaublich inklusiv war und niemanden ausgeschlossen hat und keine Hasspredigt war, was ja sehr schnell passieren kann, wenn man irgendwelche Leute von zum Beispiel den Evangelisten da auf die Bühne stellen würde.
Ist denn heute eigentlich auch irgendwas schiefgegangen?
Ich hatte den Eindruck nicht. Also ich fand das unglaublich perfekt. Ich war sehr erstaunt. Ich fand auch die Frau, die durch das Programm geführt hat, sehr, sehr stark, auch so eine liebenswerte Frau, von der man irgendwie so das Gefühl hat, da kommt ganz viel Seele und
diese Senatorin aus Minneapolis,
ja,
glaube ich.
Also, ja, wir sind sie das ja jetzt eigentlich gewohnt, unentwegt so Hassreden zu hören seit 4 Jahren.
Ja, also Amy Klobuchar, die durch das Programm geführt hat, das ist die die Vorsitzende des Senatskomitees für Regeln, Senate Rule Committee, das sind die Schirmherrinnen des gesamten Prozederes, weil das ist ja sehr spannend, dass der Präsident nicht im Weißen Haus, also in der Exekutive, sondern tatsächlich bei der Legislative vereidigt wird, weil die Legislative ist die erste und wichtigste Gewalt in der amerikanischen Verfassung. Die steht in Artikel 1, während der Präsident erst in Artikel 2 erwähnt wird. Aber Amy Klobuchar ist ehemalige Konkurrentin um die Präsidentschaft. Das ist eine Senatorin aus Minnesota, die auch den Vorwahlkampf eigentlich sehr gut bestritten hat und erst 2020 dann ausgeschieden ist. Also die war schon eine Gegnerin, die hatte sich lange Hoffnungen gemacht auf den Vizepräsidentinnenposten und ist dann aber wegen aufkeimender Vorwürfe von ihren Verhaltensweisen ist sie praktisch nicht ausgewählt worden, sondern Biden hat diese sehr, sehr gewagte Wahl mit Kamala Harris gemacht. Ja.
Ja.
Und also das kann man ihm gar nicht hoch genug anrechnen. Und wenn man, Sie haben gefragt, nach dem, was nicht so gelaufen ist, wie vorgesehen, würde ich mal sagen, nach Skript. Also der Applaus für Kamala Harris war sehr viel lauter. Ich habe also das Ganze über CNN und parallel über das Joint Congressional Committee for Inauguration mir angeschaut aus unterschiedlichen Perspektiven. Und ich hatte den Eindruck, ich weiß nicht, wie das bei Ihnen war, ob Sie das in den Öffentlich-Rechtlichen verfolgt haben, dass da also der Applaus für die Vizepräsidentin sehr viel größer war als für den Präsidenten. Aber ja.
Der hat gesagt, Folks, wir leben in schwierigen Zeiten, und er hat alles gegeben, um den Menschen Zuversicht und Hoffnung zu geben. Die Medienwissenschaftlerin Marion Müller und der Theatermacher Falk Richter haben die Zeremonie vor dem Kapitol in Washington analysiert und interpretiert. Herzlichen Dank dafür.
Gerne.
Bitte, gern geschehen.
Großes und natürlich auch interessantes kleines Kino außerhalb des amerikanischen Tagesgeschehens hat Patrick Welinski aus unserer Filmredaktion im Blick. Er hat die Filme der Woche ausgewählt. Das ist zum einen der deutsche Debütfilm Nico von Eline Gehring und die Literaturverfilmung Der Weiße Tiger, zu sehen bei Netflix. Erstmal hallo, guten Abend.
Guten Abend.
Der Weiße Tiger, so heißt auch die Vorlage, der Roman des indischen Schriftstellers Aravind Adiga. 2008 hat er für die Geschichte eines indischen Aufsteigers den Man Booker Prize bekommen. Was hat den amerikanisch-iranischen Filmemacher Ramin Bahrani jetzt an diesem Stoff interessiert?
Ich würde sagen, es ist natürlich ein dankbarer Stoff wegen seiner epischen Skala. Es ist ja ein Bildungsroman eines armen Jungen aus dem Norden Indiens. Balram heißt er. Er ist ganz clever als Kind und bekommt ein Stipendium. Das wird ihm sofort entrissen, weil die Oma sagt, nichts der Schule, nichts Ausbildung, du musst arbeiten. Und er beginnt zunächst als Kohleklopfer, ist aber clever genug, dann später diesen Job quasi zu wechseln und wird zum Diener einer reichen Tycoon-Familie. Und er weiß ganz genau, Diener zu sein in Indien, das ist schon eine Auszeichnung.
Die Vertrauenswürdigkeit von Dienstboten ist so groß, dass ein Mann, dem du den Schlüssel zur Freiheit in die Hand drückst, ihn mit einem Fluch zurückschleudern wird.
Das ist natürlich nicht die ganze Geschichte. Balram wird dann später mit seinem Meister, wie er ihn nennt, seinem Herrn, bei einem Autounfall erwischt. Er ist zwar unschuldig, aber bei dem Unfall mit dabei. Und nach außen hin sieht das so aus, als würde die Familie gerne, dass er die Schuld auf sich nimmt, weil er doch nur ein Diener ist. Und das ist der Moment, wo diese eigentlich ganz heitere Geschichte eines Aufsteigers kippt ins Zynische, etwas düster wird, weil die Gedanken unserer Hauptfigur düster werden. Und dann kommt auch ein hochpolitischer Ton rein. Denn das ist hier schon die Frage, arm gegen reich, wer nutzt hier wen aus?
Was für Bilder findet der Regisseur Bahrani für dieses Leben? Also Indien-Filme stehen ja schnell unter Exotismusverdacht.
Das stimmt, das ist es hier zum Glück nicht. Der Weiße Tiger, ich sehe den Film auch so als gesundes Korrektiv zu dieser Slum-Romantik von Slumdog Millionär, der vor ein paar Jahren ja den Oscar gewonnen hat. Bahrami findet unterschiedliche Bilder für die unterschiedlichen Lebensphasen dieser Hauptfigur. Also im Dorf ist alles sehr körnig, in Gelbfarben gehalten. Wenn er dann in die große Stadt kommt, ist die Welt unterteilt in ein Oben und ein Unten. Oben ist es reich, purpur und golden. Und unten leben die Diener wirklich wie Sklaven eingefercht in solchen Kaschemmen. Und das Spannende ist ja, dass der Aufstieg in diesem Kastensystem gar nicht vorgesehen ist. Wir kriegen hier aber eine Figur präsentiert, die das auf dem Rücken von Verbrechen durchaus schafft, eben aufzusteigen. Die Frage ist, ist dieser Aufstieg gerechtfertigt? Was passiert mit bildungsfernen Schichten? Gibt es Aufstiegschancen, arm gegen reich? Das sind Themen, die dann auch jenseits von Indien bei vielen Anklang finden werden.
Also eher so eine universelle Interpretation des Romans.
Ja, würde ich sagen, auf jeden Fall. Und damit reiht sich dieser Film, was ich ganz spannend finde, in eine Reihe von vielen Spielfilmen ein, die das thematisieren zurzeit. Und sie kommen aus Korea. Parasite erzählt auch die Geschichte, wo sich Arme bei Reichen quasi einschleusen. Us von Jordan Peele erzählt das aus der amerikanischen Perspektive. Das Gegenwartskino, zumindest das von sehr interessanten Regisseurinnen und Regisseuren, erzählt davon, wie sich die Armen ein Bild vom Reichtum machen in unserer globalisierten Welt und dieses Bild bestätigt bekommen. Und die Ergebnisse sind meistens sehr zynisch und verzweifelt, weil eine Utopie eines Zusammenlebens, das finden diese Filme nicht, auch dieser nicht. Obwohl er sehr spannend und unterhaltsam ist, ist er sehr politisch, aber auch eben sehr düster.
Der Weiße Tiger. Wir wollen noch über einen anderen Film sprechen. Das Debüt der deutschen Regisseurin Elin Gehring, Nico. Das ist ihr Abschlussfilm an der Deutschen Film- und Fernsehakademie in Berlin. Derzeit zu sehen beim Filmfestival Max-Ophüls-Preis. Das findet in diesem Jahr ausschließlich digital statt. Aber wenn man sich registriert, dann kann man dort online für alle Filme Tickets kaufen. Also auch für Nico. Wer ist diese Frau?
Nico ist eine iranischstämmige Berlinerin. Und so wie man sich Berliner irgendwie vorstellt, freche Schnauze, sie arbeitet als Altenpflegerin, hat ein super Verhältnis zu diesen Menschen, die sie da betreut. Eine ältere Frau, ein älterer spanischer Herr. Und sie bewegt sich durch diese Stadt Berlin. Man merkt, sie vertraut dieser Stadt. Sie hat eine Freundin, sie geht da durch den Park, die beiden lachen. Bis eines Tages im Sommer, es ist gar nicht so dunkel, das passiert auch plötzlich und ohne große Ankündigung, wird Nico Opfer eines rassistisch motivierten Gewaltverbrechens. Sie wird verprügelt von einer Gruppe von Menschen, die wir gar nicht so zu sehen bekommen. Und dann kippt der Film. Es ist ein Film über die Frage, wie lebe ich mit dem Trauma weiter? Nico belegt einen Karatekurs, sie will Selbstverteidigung lernen, aber eigentlich will sie lernen, mit ihrer Angst umzugehen, die plötzlich da ist. Auch das Vertrauen in diese Stadt Berlin ist plötzlich weg. Diese Stadt, die sie so beherrscht, wird plötzlich zu einer Stadt voller Angst. Sie weiß gar nicht, wie sie sich da durchbewegen soll. Und ich habe diesen Film rausgesucht, weil ich ihn so spannend und gegenwärtig finde, weil er nicht nur von einer gewissen Diversität erzählt, sondern auch von der Grenze dessen, wie weit kann es gehen? Und diese Figur von Nico ist eine sehr spannende Kinofigur.
Geht aber eben um ein Trauma. Wie wird das gezeigt?
Ja, die Kamera ist sehr subjektiv, sehr nah. Und zum Beispiel dieses Gewaltverbrechen wird nur aus Nikos Perspektive gezeigt. Wir hören die Stimmen dieser Rassisten, die sie da angehen und verprügeln. Wir sehen aber nie wirklich ihre Gesichter. Und wenn, dann sehen wir auch nur die Frau dabei. Das ist ein Film, der sehr clever mit unseren Klischees spielt von, was sind denn die Gewalttäter? Sind das immer irgendwelche marodierenden Banden? Nein, das kann plötzlich kommen. Das ist auch ein Film, wo Männer fast keine Rolle spielen. Das ist ein sehr weiblicher Blick auf dieses Geschehen. Wenn es Männer gibt, sind sie eben pflegebedürftig, die Nico eben pflegt. Oder es sind so Schausteller in Buden, die immer mit Waffen hantieren. Oder der Karatemeister, der einzige, der positiv konnotiert ist, weil es ein Mann ist, der gelernt hat, mit seiner Aggressivität umzugehen. Und wie die Frauen in diesem Film das dennoch schaffen, sich hier so kleine utopische Räume zu gestalten, miteinander zu reden, miteinander auch ein anderes Leben zu führen. Auch das ist eine große Leistung eines Films von einer Regiestudentin an der DFFB in Berlin. Erstaunlich, wie reif, wie gegenwärtig dieser Film ist und wirklich eine Empfehlung.
Die Filme der Woche, vorgestellt von Patrick Welinski. Nico von Eline Gehring, derzeit zu sehen im Netz auf der Seite des Filmfestivals Max-Ophüls-Preis. Und Der weiße Tiger von Ramin Bahrani, der wird auf der Streaming-Plattform Netflix angeboten. Danke.
Bitte.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der Bundesverband Schauspiel hat gefordert, die Hilfen in Corona-Zeiten dringend aufzustocken. Viele der 15.000 bis 20.000 Schauspielerinnen und Schauspieler in Deutschland hätten seit März 2020 kaum Einkommen. Oft seien sie keine Solo-Selbstständigen, sondern kurzbefristet Beschäftigte. Sie sind demnach bislang weitgehend durchs Hilfsraster gefallen. Laut Verband leben 2/3 bis 3/4 aller Schauspieler und Schauspielerinnen von Gastverpflichtung an Theatern. Der Verband rief die Politik dazu auf, die auf Projektdauer beschäftigten Schauspieler bei den neuen Regelungen zu berücksichtigen. Mehr als 100 Musikstars haben der britischen Regierung Vorwürfe gemacht. Sie habe bei den Verhandlungen von Visa-Regeln für Kulturschaffende nach dem Brexit versagt. So heißt es in einem offenen Brief in der Zeitung The Times. Unterschrieben haben unter anderem Sting, Ed Sheeran, Elton John und der Dirigent Sir Simon Rattle. Thomas Spickhofen.
Der Ende Dezember geschlossene Vertrag bedeute kostspielige Arbeitsvisa und Bürokratie für das Equipment, heißt es in dem Brief. Dies mache viele Tourneen künftig unrentabel, vor allem für aufstrebende junge Musiker, die sich wegen der Pandemie ohnehin schon kaum über Wasser halten könnten. Sie fordern bürokratiefreie Reisemöglichkeiten für Künstler in beide Richtungen. Eine Ende Dezember aufgesetzte entsprechende Petition wurde bereits mehr als 260.000 Mal unterschrieben.
Das Institut für Hygiene und Mikrobiologie der Berliner Charité ist unter Denkmalschutz gestellt worden. Der Bau von Hermann Fehling und Daniel Gogel von 1974 zählt zu den bedeutendsten Beispielen der Berliner Scharun-Schule. Er ist also geprägt von Hans Scharun, dem Architekten der Philharmonie. Die Senatsverwaltung für Kultur würdigte die ausdrucksstarken Formen und den bewusst in Szene gesetzten Beton. Das Institut sei ein Gesamtkunstwerk, ein Bau von internationalem Rang und ein bedeutender Beitrag zur organischen und brutalistischen Architektur der Nachkriegsmoderne, so der Landeskonservator Christoph Rauhut. Die Autorin und Übersetzerin Anne Weber hält die Schillerrede 2021. Ihre sprachliche Sensibilität und ihre Experimentierfreude machten sie zu einer der wichtigsten Stimmen der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. Das teilte das Deutsche Literaturarchiv in Marbach mit. Mit der Schillerrede wird jährlich am 7. November an den Geburtstag des Dichters Friedrich Schiller erinnert. Weber erhielt für ihre Werke zahlreiche Auszeichnungen, darunter im vergangenen Jahr den Deutschen Buchpreis für ihren Roman Annette, ein Heldinnenepos.
Das Theaterkollektiv Raum und Zeit ist bekannt dafür, Vergangenheit und Gegenwart miteinander zu verschränken. In ihrer neuen Produktion dann nehmen sie sich dafür die berühmte Familie Mann vor. Aus der Perspektive von Thomas Manns Tochter Erika wird die Beziehung zu diesem Übervater untersucht, gleichzeitig aber auch das Verhältnis zu Erikas todessehnsüchtigem Bruder Klaus Mann. Gespenster, Erika, Klaus und der Zauberer, so heißt die neue Produktion der Münchner Kammerspiele. Heute Abend präsentiert als Livestream-Premiere und unser Theaterkritiker Christoph Leibold gehörte zum Online-Publikum. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend nach Berlin.
Beim Ticketkauf, habe ich gesehen, konnte man sich entscheiden, aus welcher Perspektive man das Spiel verfolgen wollte. Was für einen Platz, welche Sicht haben Sie sich ausgesucht?
Ich habe mich für Tribüne B entschieden, wobei man bei der Wahl gar nicht genau erfährt erstmal, was den Unterschied zwischen Tribüne A oder B ausmacht, was sich dann rausstellt. Es gibt zwei Handlungsstränge, die simultan ablaufen und je nachdem, welche Tribüne man auswählt, sieht man erst den einen Handlungsstrang und dann den anderen und auf der anderen Tribüne ist dann die Reihenfolge umgekehrt. Wie sich jetzt die verschiedenen Reihenfolgen der Wahl die Wahrnehmung des Abends verändern würden, das ist schwer zu sagen. Dazu müsste man beide Varianten gesehen haben. Interessant ist, die Mikrofone, es wird gespielt aus diesen Vitrinen mit Mikroports. Die sind so geschaltet, dass man immer nur eine Handlung hört, aber man sieht das, was parallel abläuft im Hintergrund. Denn die Darstellerinnen und Darsteller, die hier die Mitglieder der Familie Mann spielen, also die Geschwister Klaus und Erika und Vater Thomas, den sie in der Familie den Zauberer nannten, die stehen die meiste Zeit in Vitrinen gesperrt, also in Glasquadern, die gleichmäßig auf der Spielfläche verteilt sind. Und man hört zwar nur einen Teil der Glasquader, aber man sieht sozusagen, was in den anderen vorgeht durch die Scheiben im Hintergrund. Es wirkt so ein bisschen wie so ein Corona-Schutzkonzept, also wo jede und jeder für sich im Glashaus sitzt, damit sich auch das Ensemble nicht untereinander anstecken kann. Hat aber schon auch sehr viel mit dem zu tun, was hier verhandelt wird. Also wir sehen Menschen, die quasi in eigene Ichs gefangen stecken und nicht wirklich zueinander kommen.
Ja, es geht also um das Drama der prominenten Familie Mann, erzählt aus der Perspektive von Erika Mann. Was arbeiten der Autor Lothar Kittstein und der Regisseur Bernhard Mikeska da inhaltlich raus?
Sie verfolgen so dieses Thema unerfüllte Sehnsucht nach Nähe, enttäuschte Hoffnungen, dargestellt als, ich würde es mal nennen, eine Mischung aus Familienaufstellung, Seance und Traumspiel. Also einer der zwei genannten Handlungsstränge, der geht um eine doppelte Erika. Also Erika Mann kurz vor dem Tod wird von ihrem jüngeren Selbst aufgesucht. Und diese junge Erika macht in ihrem Namen und dem Namen ihres jüngeren Bruders Klaus einen Vorschlag. Wir hören mal rein.
Wir zwei kommen, weil wir die Erlaubnis haben wollen, die Genehmigung. Wir drehen einen Film.
Film?
Ja, Film.
Wie wär's mal mit Bücher lesen? Dicke Bücher, lange Sätze lesen, ne?
Es ist aber keine Allerweltsverfilmung. Wir haben eine richtig, richtig gute Idee. Wir verfilmen Geschwister. Das wunderbare alte Stück verfilmen wir. Mein Bruder nennt das so. Zwei, die sich über alles lieben. Die Geschwister, die zusammen sterben wollen. Das alte Stück, das machen wir.
Also Geschwister, muss man noch dazu wissen, ist ein Theaterstück ja gewesen von Klaus Mann, in dem er die Beziehung zu Erika verarbeitet hat. Die beiden pflegten ja so eine offen gelebte Libertinage, also da ging es um Geschwisterliebe, um Dreiecksverhältnisse, Bisexualität, Promiskuität. Und hier in diesem Stück Gespenster sehen wir die junge Erika, gespielt von Katharina Bach. Die hat so eine frivole Freude am freien Leben. Und die alte, gespielt von Svetlana Belisova, ist eine desillusionierte Erika, die am Ende ihres Lebens 1969 weiß, dass sich dieses Ausleben und Ausprobieren aller möglichen Beziehungsformen, ja, dass es auch seinen Preis hat, weil da bleibt dann auch vieles unverbindlich und echte Nähe hat sich dann nicht eingestellt.
Wie werden denn jetzt diese verschiedenen Zeitebenen zueinander in Beziehung gesetzt, also verschränkt, verwoben?
Ja, zum Beispiel eben, indem eine alte und eine junge Erika aufeinandertreffen, aber auch indem ja Figuren und ihre Schöpfer verschwimmen. Also es war ja auch bei Klaus Manns Drama Geschwister so, dass da viel eigenes Leben drinsteckte und auch bei Thomas Manns Tod in Venedig. Und 1969, wo die junge Erika der Alten hier im Stück kurz vor dem Tod mit dem Ansinnen Geschwister zu verfilmen, bei der vorstellig wird, da hat ja Visconti tatsächlich den Tod in Venedig verfilmt. Und darum sehen wir im zweiten parallelen Handlungsstrang den Novellenhelden Gustav von Aschenbach, der sich einem Jüngling nähert, hier aber haargenau so aussieht wie Thomas Mann. Also auch hier Figur und Schöpfer verschwimmen. Und darum geht's ja eigentlich in diesem Abend. Also Thomas Mann, der hat die eigene homoerotische Sehnsucht quasi in Literatur outgesourced, könnte man sagen, oder sublimiert. Und dafür im echten Leben ist er Gefangener der Konvention geblieben. Und die Kinder wiederum, die konnten aus dem Schatten des Vaters nicht ausbrechen, versuchten aber alle Konventionen zu sprengen und stürzten dabei ins Haltlose. Also im Prinzip arbeiten Raum und Zeit am Beispiel der Familie Mann sehr eindringlich anschaulich raus, wie schwierig es ist, sich einerseits von Zwängen zu befreien und dann aber trotzdem nicht aus allen Bindungen rauszufallen.
Katharina Bach, die Schauspielerin, haben wir gerade schon als Erika Mann gehört. Wer spielt noch mit und vor allem, wie gelingt dieses Kammerspiel als Kameraspiel?
Ja, wir sehen zum Beispiel Jochen Noch als Thomas Mann, / Gustav Aschenbach, der erst mit so einer Grand-Seigneurhaftigkeit auftritt, aber diese souveräne Fassade, die bröckelt zusehends, weil ihn dann ein Begehren antreibt, das stärker ist. Und was dieses Kameraspiel angeht, also das Kollektiv Raum und Zeit, die schicken sonst ja oft Zuschauerinnen und Zuschauer einzeln durch Parcours, wo man nacheinander für so 10-Minuten-Szenen Schauspielerinnen oder Schauspieler auf engstem Raum hautnah einzeln erlebt. Das geht natürlich gerade gar nicht. Und dafür muss man sagen, ist die Kamera kein schlechter Ersatz, weil die kann jetzt eben auch nahe rangehen an die Akteure, die sich manchmal im Innern der Schaukästen geradezu die Nase an der Scheibe platt drücken und dicht davor die Kamera. Klar ist es jetzt was anderes, als wenn ich als Zuschauer allein mit einem Schauspieler oder Schauspielerin im Raum bin und der nur für mich spielt. Aber ich bin durch die Kamera doch näher an den Akteuren dran, als wenn ich von der Tribüne aufs Gesamtgeschehen schauen würde. Insofern ist das eine sehr gute Übersetzung des gewohnten Konzepts von Raum und Zeit ins Digitale.
Der Sound wurde hier auch für Kopfhörer optimiert. Das heißt, diese Livestream-Premieren, die entwickeln sich technisch im Moment auch immer weiter. War das jetzt hier für Sie eine neue hybride Form zwischen Theater und Film?
Also gerade was den Sound angeht, das hat sehr gut funktioniert und das ist wirklich so ein filmisches Erleben. Der Sound ist toll. Knut Jensen, der das geschaffen hat, hat fast wie so ein Dolby Surround Score oder wie so eine Soundscape geschaffen. Also da ist Musik dabei, aber auch die Möwen so vom Meer in Venedig, von ferne Glocken. Das schafft wirklich eine filmische Atmosphäre, die man dann auch ganz dicht aufs Ohr kriegt. Was das Thema Streams angeht, ich habe das Gefühl, also die Theater haben schon eine starke Lernkurve hingelegt. Also so Aufzeichnungen, Theater aus der Konserve, das haben wir alle schnell gemerkt und Theater auch. Das ist nicht sehr befriedigend. Man muss neue, genuine Webformate finden. Ich habe vorgestern erst eine Inszenierung vom Theater Augsburg gesehen. Das war eine Aufzeichnung für VR-Brille, also VR-Brille, die einem so ein 360-Grad-Theatererlebnis beschert, das mit der Post heimgeschickt wird. Mhm. Also dagegen hat das Gespenster fast konventionell gewirkt, aber dieser Kniff, zwei Publikumsperspektiven und dazu ein echter Livestream, es wurde in dem Moment gespielt, wo ich es gesehen habe, das ist schon ein deutlicher Mehrwert gegenüber normalen Aufzeichnungen.
Gespenster, Erika Klaus und der Zauberer, die Livestream-Premiere heute Abend an den Münchner Kammerspielen. Christoph Leibold hat sie online verfolgt und die Kammerspiele werden den Mitschnitt der heutigen Aufführung im Februar noch ein paar Mal online zur Verfügung stellen. Christoph Leibold, besten Dank.
Gerne geschehen.
Vor 150 Jahren wurde das Deutsche Reich gegründet. Vor gut 100 Jahren hat der Adel abgedankt. Der letzte Kaiser ging ins Exil nach Holland, dessen Sohn war Kronprinz Wilhelm von Preußen. Über dessen Rolle wird bis heute kontrovers gestritten. Wichtig ist die Klärung der Frage, ob der Rechtsnachfolger des letzten Kaisers dem Nationalsozialismus erheblichen Vorschub geleistet habe. Doch genau darüber herrscht bis heute Streit. Noch immer ist nicht endgültig geklärt, ob die Nachfahren, die Nazis protegiert und unterstützt haben. Ein wichtiger Aspekt, wenn es um den Anspruch der Hohenzollern auf Entschädigungsleistungen geht. Fazit hat darüber schon mehrfach berichtet. Der Bund sowie die Länder Berlin und Brandenburg verhandeln seit 2014 über eine Einigung. Heute nun hat sich der Kulturausschuss des Brandenburgischen Landtags mit dem Thema beschäftigt. Schon gestern hatte der Historiker Christopher Clark in einer Online-Debatte Stellung bezogen. Christoph Richter fasst die Debatte zusammen.
Der Streit um die Entschädigungsansprüche der Hohenzollern nimmt neue Fahrt auf. Einer der Gründe ist, dass der renommierte Historiker Christopher Clark, der in Cambridge lehrt, seine Meinung geändert hat, wie er sagt.
Weil eben die Forschungen inzwischen uns ein viel nuancierteres Bild geben.
Zuvor hatte Clark ein für die Hohenzollern günstiges Gutachten zu der Frage, ob Kronprinz Wilhelm dem Nationalsozialismus erheblichen Vorschub geleistet habe, geschrieben. Er hatte diese Frage in seinem Gutachten verneint. Der Blick auf den Kronprinzen Wilhelm von Preußen habe eine Wandlung erfahren, sagte Clark gestern Abend in einer Videogesprächsrunde und bezieht sich explizit auf die Arbeiten des Historikers Stefan Malinowski. Man müsse jetzt konstatieren, so Clark weiter, dass die Hohenzollern dem NS-Regime in erheblichem Maße Vorschub geleistet hätten.
Der Mann hatte eine starke Sympathie mit den Nationalsozialisten. Er meinte, wie viele Menschen aus seinen Kreisen, wie große Teile des konservativen Deutschlands, meinte er, mit den Nazis arbeiten zu können, die Linken ausschalten und über einen Zusammenschluss der Rechten eine neuartige Regierung, eine nationale Regierung, Regierung der nationalen Konzentration aufzubauen. Außerdem muss man sagen, das ist natürlich Vorschubleistung.
Der Hintergrund der Debatte ist die sogenannte Unwürdigkeitsklausel. Nachzulesen im Ausgleichsleistungsgesetz von 1994, das den Ausgleich für Enteignungen regelt, die zwischen 1945 und 1949 unter sowjetischer Besatzung erfolgten. Damit sollten Personen oder deren Erben, die dem NS-System zugearbeitet hatten, von Ausgleichszahlungen ausgeschlossen werden. Konkret geht es bei den Entschädigungsforderungen der Hohenzollern um die Frage, ob das Herrscherhaus dem Nationalsozialismus erheblichen Vorschub geleistet habe. Sollte die Frage bejaht werden, hätten die Hohenzollern kein Recht auf Entschädigung für verlorene Immobilien. Ein Thema ist auch die Rückgabe von Kunstwerken und Ausstattungsgegenständen. Die Forderung nach einem Wohnrecht auf Schloss Sizilienhof, wie es lange hieß, sei erledigt. So zumindest steht es auf der offiziellen Internetseite des Hauses Hohenzollern. Die Debatte um die Entschädigungsforderungen der Hohenzollern war auch heute Thema im Kulturausschuss im Potsdamer Landtag. In einem Fachgespräch, einer Art Anhörung zu den Auswirkungen der Forderungen der Hohenzollern auf das Land Brandenburg, ohne dass am Ende ein Beschluss gefasst wird. Vertreter der Hohenzollern waren nicht eingeladen. Zugegen dagegen waren auf Antrag der Linken Experten wie Historiker und Juristen, darunter Winfried Süß vom Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung. Ähnlich wie Christopher Clark sagt Süß, dass es keinen neuen Historikerstreit gebe. Die Sachlage sei relativ klar.
Auch wenn die Bewertung einzelner Fragen strittig bleibt, so existiert doch eine überwältigende Evidenz von Quellen und Forschungen, die belegen, dass Kronprinz Wilhelm vielfach, beständig und durchaus nicht wirkungslos mit den Nationalsozialisten paktiert hat. Und er hat innerhalb des konservativen Milieus mit Bedacht diejenigen Kräfte gestärkt, die mit den Nationalsozialisten kooperieren wollten.
Ausgleichszahlungen hätten sich damit verwirkt. Zudem kritisierte Süß das Vorgehen der Anwälte von Georg Friedrich Prinz zu Preußen, die gegen Journalisten und Wissenschaftler vorgehen, mit dem Vorwurf der falschen Tatsachenbehauptung. Dieser Umgang habe Folgen, sagte Süß heute Nachmittag im Kulturausschuss des Brandenburger Landtags.
Für mich bedeutet es zum Beispiel, dass ich mich nicht mehr ganz frei fühle, vor diesem Ausschuss die Frage zu erörtern, ob die Hohenzollern versucht haben, über ihre Leihgaben in öffentlichen Museen Einfluss auf die historische Darstellung der Familie zu erlangen.
Man solle erst mit den Hohenzollern verhandeln, wenn die Klagen und Unterlassungsandrohungen zurückgezogen würden, empfiehlt Juristin Sophie Schönberger, Inhaberin des Lehrstuhls für öffentliches Recht an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, eine der Expertinnen der heutigen Ausschusssitzung. Auch sie ist zu dem Entschluss gekommen, dass Merkmale der erheblichen Vorschubleistung vorliegen. Von daher seien Vergleichsverhandlungen mit den Hohenzollern problematisch.
Wenn man sich im Vergleichswege einigt, ist, dass die politische Entscheidung, die im Ausgleichsleistungsgesetz verankert ist, nämlich die politische Entscheidung, Nachfahren von Menschen, die dem Nationalsozialismus Vorschub geleistet haben, keine Entschädigung zu zahlen, die wird natürlich durch einen solchen Vergleich konterkariert.
Christoph Martin Vogtherr, der Generaldirektor der Preußischen Schlösserstiftung Berlin-Brandenburg, betont, dass die Öffentlichkeit ein großes Interesse an den Kunstwerken der Hohenzollern hat. Eine Rückgabe an den Nachfahren hätte immense Auswirkungen.
Es wäre ein schwerer Rückschlag, wenn durch die Auseinandersetzung mit der Familie Hohenzollern erhaltene historische Zusammenhänge auseinandergerissen würden.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Ein Alphabet der guten Laune, das können wir doch derzeit alle gut gebrauchen. Der Tagesspiegel zeigt sich verzückt vom Online-Videoprojekt Eurograph, das 52 Künstlerinnen und Künstler aus Berlin und Paris ins Leben gerufen haben. A wie die anderen, J wie Jubel, M wie Miteinander, R wie Reisen, W wie Wow oder französisch Vent. Für Christiane Peitz hat diese Buchstabenbibliothek Suchtpotenzial. Je nach Playlist kann es passieren, dass die Erzählung über die 92-jährige Großmutter, die gerne paffte und mit einem Lächeln verstarb, vom Disput über die revolutionäre Kraft des Ungehorsams abgelöst wird. Der Künstler und Meeresfan David Wahl verrät Staunenswertes über die Symbiose von Garnelen und Bakterien unter den widrigen Lebensbedingungen der Tiefsee. Das derzeit von vielen wieder geforderte Bildungsfernsehen für Schüler hier mal stibitzen kann? Und dann für alle Graf Idi rappt über das Glück. Christiane Peitz warnt zwar ausdrücklich, während der Arbeitszeit im Homeoffice dieses spezielle Alphabet zu testen, wegen Suchtgefahr, hat ihren Artikel im Tagesspiegel aber fertig gekriegt. Wenn Sie abschweifen wollen, eurograph.art heißt die Adresse. Vorher hören Sie aber noch die Kulturpresseschau zu Ende, bitte, schon weil wir positiv bleiben. Ganz warm ums Herz wurde der Pressebeschauerin nämlich, weil die Süddeutsche Zeitung einen ihrer Lieblingsfilme mit einem ihrer Lieblingsschauspieler groß feiert. Charlie Chaplins Stummfilm The Kid kam vor 100 Jahren in die Kinos und lässt nicht nur für David Steinitz alle Blockbuster der Gegenwart blass aussehen. Ein Wunderding zwischen Slapstick und Sozialdrama, mit dem Chaplin den Grundstein für seine weiteren Erfolge legte, von Modern Times bis zum großen Diktator, ist diese Herz- und Zwerchfell-stimulierende Geschichte. Chaplin als Tramp zieht ein Findelkind groß, liebevoll und anarchisch. Ein armer Strolch wie der Tramp hatte natürlich keine von der Stiftung Warentest auf Schadstoffe geprüfte Säuglingsausstattung daheim, schreibt die Süddeutsche. Aber er kann aus einer Teekanne mit einem Saugaufsatz, die er mit einer Schnur an der Decke befestigt, trotzdem die lustigste Stillszene der Filmgeschichte zaubern. Später soll das Ziehkind dem Ziehvater entrissen werden, für die Welt eine der herzzerreißendsten Szenen der Filmliteratur. Von Hans-Georg Rodeck erfahren wir, dass der Tod seines eigenen ersten Kindes Chaplin eine wichtige Inspirationsquelle für The Kid war. Die Geburtstagselogen auf Placido Domingos 80. stellen gleich mehrere Feuilletons der Chaplin-Feier an die Seite. Ein bisschen kleiner. Zum einen kommt gegen Vater-Sohn-Kulleraugen-Fotos einfach nichts an. Zum anderen hat Domingos erotisches Leben à grande vitesse, die Frankfurter Allgemeine, an Ruhm und Image des Tenors doch sehr gekratzt. Von seiner Unwiderstehlichkeit muss er irgendwann so überzeugt gewesen sein, dass sein Charme in dreiste Ich-nehme-mir-was-ich-will-Anmaßung überging, bis endlich die Macho-Bastionen geschleift wurden, schreibt Jürgen Kesting. Aber wir wollen doch heute positiv bleiben, auch wenn die Süddeutsche unter der Überschrift »Große Erwartungen« beschreibt, wie fast jeder neue US-Präsident in der Geschichte die Gefühle des Neuanfangs enttäuschte und auch enttäuschen musste. Schauen wir also noch in die Zeit. Warum wir so erschöpft sind, ein Besinnungsaufsatz über unser koronöses Allseitsweh. Das ausgediente Ich. Und dann doch. Jens Jessen blickt in eine Zukunft, wo geimpfte Senioren mit Ausgehprivileg rechnen können. Neue Kunden für neue Dealer, die mit fälschungssicheren Impfpapieren handeln. Und über allem der Seniorenjuchzer, endlich wieder Disco.